How many drinks of alcohol do you consume a week? One. That's it. One drink, one shelf. Im Grünflächenamt, der Parks and Recreation Rewatch Podcast mit Tobi und Phil. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge neulich im Grünflächenamt. Wir biegen so langsam auf die Finalgeraden ein. Sagt man das? Nee, Zielgeraden.
Das Final Countdown.
Zielgeraden, sagt man. Das ist jetzt die fünfte Folge vor dem Staffelfinale der fünften Staffel. Und ja, ich bin Phil, ich habe auch mein Tobi wieder mitgebracht. Ihr habt ihn gerade eben schon singen hören. Hi Tobi, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ganz gut.
Ganz
gut. Ich sag nicht den Satz.
Ja.
Ganz gut.
Du sagst nicht den Satz, war da jetzt, schlechten Menschen geht's immer gut, hast du jetzt gesagt.
Genau.
Ne?
Ja.
Badamtis, das war ein Surf-Badamtis. Gut, sehr schön. Ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage.
Bitte, bitte, immer gern.
Also wir hatten ja gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, nachdem ich wirklich die letzten, vor allen Dingen die zwei vorletzten Folgen unter zweifelhaften Gesundheitsbedingungen aufgenommen habe, muss ich sagen, fühle ich mich heute das erste Mal wieder zumindest stimmlich wie ich selbst. Ja, jedenfalls denke ich, dass ich so klinge. Und dann ja, gucken wir mal, dass das so weitergeht. Das Wetter wird jetzt langsam glücklicherweise besser.
So, dass jetzt du kommt halt, Heuschnupfen.
Ja, da bin ich nicht so anfällig drauf, aber also diese Seuchenzeit, dass das immer vorbei ist, dass hier nicht irgendeine Schniefnase dann quasi die nächste schon wieder mit formt, da bin ich ganz froh drüber.
Ich muss mich erstmal, seit langem muss ich jetzt nächste Woche erstmal wieder voll durchgehen. Das irritiert mich.
Wie jetzt?
Ja, von montags bis freitags.
40 Stunden?
Nein, ich will es ja nicht mehr übertreiben. Ich meine einfach nur jeden Tag auf Arbeit gehen.
Ach so, das meine ich. Na, gut.
Sonst habe ich immer so einen Tag in der Woche frei, weißt du? Jetzt ist es der Samstag. Das ist sehr verwirrend.
Ja, aber was braucht man auch ein Wochenende, ne? Also.
Ja, ich finde das.
Fuck.
Nee, diese dumme Regelung. Ein Wochenende im Monat musst du frei machen.
Ja. Also, pff. Ja. Ja.
Ah.
Okay. Gut. Dann lass uns doch mal loslegen, oder? Mit der Folge. Die Folge, die wir gesehen haben, ist die, über die wir reden werden. Gut, wir haben geschaut die Folge 18 der fünften Staffel mit dem Titel Animal Control, ausgestrahlt am 11. April 2013 und unter dem Titel Tierische Versager am 19. April 2014, also knapp ein Jahr später. Regie geführt hat Craig Sisk und das Skript hat geschrieben Megan Amram. Gastdarstellende Person haben wir niemanden, lustigerweise. Also kein neuer Charakter, kein Gastcharakter, der hier auftritt oder kein Nebencharakter, der hier auftritt. Aber wiederkehrende Figuren sind Dennis Feinstein, sind Councilman Jam, Bill Dexart, ja, du wurdest erhört, ja, und er ist wieder da, sogar mit Sprechrolle und wieder in Form, würde ich sagen. Councilman Hauser, Councilman Milton, Harris, Dr. Harris und Brett. Da war ich auch kurz verwirrt. Haben wir tatsächlich zwei Charaktere, die einmal Dr. Harris und Harris heißen? Aber ja, haben wir.
Das stimmt. Aber hey, kommt halt mal so vor.
Leslie und Chris statten dem hiesigen Veterinäramt einen Besuch ab. Die Beschwerden der AnwohnerInnen über unkontrollierte Schädlinge nehmen zu und die Begehung der Tierauffangstation offenbart eine unfassbare Inkompetenz der Hauptverantwortlichen, Harris und Brad. Als Chris sich dabei noch in einer Kojotenfalle verletzt, läuft das Fass über und er feuert kurzerhand beide mit sofortiger Wirkung.
Ehrlich, es ist herrlich, wie die da reinkommen und was sie da erzählen. Allein, wo sie diesen Hund, haben sie es Hund benannt? Ja, ne?
Du meinst, oh, das ist ein Opossum oder eine Katze?
Richtig. Achso, nee, ich dachte, die haben gedacht, das ist ein wirklich hässlicher Hund.
Dann ist das die deutsche Tonspur bestimmt gewesen, ja. Okay.
Weil die haben ihn ja auch Barack
Obama. Das war die Notiz. Er hat nur gesagt, ja, das ist ein Opossum oder eine Katze. Und hier habe ich mir eine Notiz gemacht, ne, für einen coolen Hundenamen.
Hm? Ach, ich dachte, okay, das war für mich so eins.
Ja.
Ah, okay. Ja, gut, ist eine Katze oder ein Opossum.
Ja, ja. Auch wie, ne? Eher, das ist eine Katze oder ein Opossum, keine Ahnung.
Ich find's ja auch geil, wie der andere, also Harris ist ja der vorne, ne? Der Kleine. Mhm. Und der andere, der so diesen coolen Move immer nachmacht, weißt du, und immer so humpelt.
Ja, ja.
Da dachte ich mir auch so, was soll der Scheiß? Willst du jetzt cool vor deinem Boss wirken?
Wer da jetzt genau der Boss ist, das ergibt sich über die ganze Folge nicht so richtig, ja, aber da kommen wir dann ja später noch mit dazu. Da habe ich mir eine Notiz gemacht. Wollte
ja cool vor Chris wirken, weißt du?
Ach so, meinst du das, ja. Ja, aber, aber das ist das, worauf ich dann später nochmal hinaus will. Einer von beiden muss ja der Boss sein, weil jetzt werden beide gefeuert und man sucht in Folge einen neuen Vorsteher für dieses Department. Und ich mir denke, da muss das ja einer von den beiden gewesen sein, wenn nicht sogar beide zusammen.
Oder es gibt keinen. Rein theoretisch würde ich sagen, der Typ, der so den coolen Move hatte, weil der war auch bei dieser Krisensituation Ansprechpartner.
Der ein bisschen zu sehr darauf abfährt, ein bisschen zu sehr darauf abfährt, Tiere zu töten, ja, wie man auch später.
Oder nein, Enten. Er wollte Enten ertränken.
Grundsätzlich die Vögel.
Ich finde
es
immer wieder lustig.
Wie man dann auch an der Krähe dann auch unlängst erkennen kann, die da als Stechuhr versucht wurde, umzufunktionieren.
Nee, und als Signalhorn.
Oder als, naja, also genau. Also das fand ich schon irgendwie ein sehr, sehr trauriges Bild, dass diese Szene abgegeben hat. Also diese leblose Krähe da hing und dann noch die Flügel so nach oben ging. Hilfe.
Ich finde es auch gut, wo Leslie dann ihr Talking Head hat und im Hintergrund eine Ziege einfach irgendwas da frisst.
Oder wie Leslie sich dann zu Chris wendet und sagt, dass der Laden mismanaged wäre und die beiden zu total inkompetent sind, werden sie, wenn die Kamera ein wenig weiter nach rechts dann schwenkt, daneben stehen, gerade Xbox spielen und Harris sich dafür sogar noch bedankt für diese Aussage von Leslie. Herrlich.
Danke.
Ja. Ja, und vor allem, das habe ich auch noch notiert, wie der Brad auch noch da steht, ja, also ihr seht ja auch, wie es hier aussieht, wir haben schon so häufig versucht, jemanden anzurufen, der sich mal um das Ungeziefer hier kümmert, und aber es reagiert niemand. Ja. Also ihr seid diejenigen, die ihr anrufen solltet.
Nein, nein, also im Deutschen heißt es sogar, da ist immer besetzt.
Ja, das so.
Wirklich. Ja. Sie ruft ja selber an.
Vor allem dann sagt der Leslie nur, ihr seid diejenigen, die ihr anrufen solltet. Und dann antwortet Harris darauf nur, oh, das ist ja super trippy. Ja, also schön, die mal wieder zu sehen. Ne? Auch immer wieder schön, vor allem nochmal den Hinweis darauf zu geben, dass Harris ja hier von Harris Whittles gespielt wird, einer der DrehbuchautorInnen von Parks and Rec, der ja dann auch kurz nach der Ausstrahlung der siebten Staffel dann auch verstorben ist. Ja.
Ja. Ja, ja.
Okay, Downer.
Genau. Wie beim ersten Date, wenn du dann auch solche Dinge raushaust.
Genau.
Aha, gut zu wissen.
Man muss immer wissen, wie man sich selbst manipulieren kann, beziehungsweise wie man sich selbst entmanteln kann. Okay, dann lass uns doch mal voranschreiten. Jetzt geht's nämlich um Ron. Ron ist schwer erkältet und schleppt sich irgendwie trotzdem ins Büro. Also nicht nur Durchfall hält ihn davon ab, oder hält ihn nicht davon ab, sondern halt auch eine schwere Erkältung. Und er weigert sich infolge ärztlichen oder in dem Fall schwesterlichen Rat von Anne anzunehmen. Infolgedessen fällt Ron beim Versuch aufzustehen in Ohnmacht. Also krasse Erkältung, oder? Muss man schon mal sagen.
Ja, fragst du dich halt, bis zu welchem Ausmaß er das weitergetragen hat, ne?
Mhm.
Und es kommt dann wieder darauf an, wie gut sein Immunsystem ist.
Na, Na, eigentlich ist es ja gut, sagt, ne? wenn man das so sieht. Aber vielleicht ist er diesen Viren bisher nicht ausgesetzt gewesen. Ja.
Kinderviren.
Mhm. Kinderviren.
Er sagt es dann auch, ne? Im Talking Head, ne? Dass sie am Abend zuvor Findet Nemo, ne, gesehen haben und die Kinder dabei die ganze Zeit geschnieft haben. Er hat es als Folge der traurigen Natur des Films gesehen. Aber wie sich herausstellte, war es das nicht.
Aber er fand den Film gut, ne?
Ja.
Kommt zu seinen vielen, vielen Lieblingsfilmen dazu anscheinend.
Ja, also in der Aufzählung ist es jetzt der fünfte Film, den er gesehen hat, ne? Ja. Patton, die Brücke am Fluss Kwai. Herbie Fully Loaded. Dann hat er ja, dann muss er ja noch den einen Film aus der vorletzten Folge, den er da Leslie gefragt hat, ob sie ihn gesehen hat, muss er ja gesehen haben. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er denn genau.
Das war auch ein Kinderfilm, oder?
Keine Ahnung, aber das wäre der vierte und dann wäre das jetzt der fünfte. Der fünfte Film, den Ron Swanson in seinem Leben gesehen hat, Findet Nemo. Naja, der Mann entwickelt sich.
Ich finde es auch gut, diese Erklärung, wo Anne ihn dann so Eiswasser hinstellt und er so sagt, ich verbessere es eigentlich nicht, aber okay, und nimmt die Eiswürfel raus und macht die in seinen Drink rein.
Ron, trinkst du auch genug, war die Frage, ne?
Ja. Ich habe fast die ganze Flasche leer. Aber eigentlich hätte ich gedacht, wenn er ja so, warum der auf Arbeit kommt, es wäre doch ineffektiver, wenn er nicht auf Arbeit kommen würde.
Oder? Okay, aber dann mit der Logik ist halt seine ganze Anwesenheit dann eigentlich in Frage zu stellen. Weil dann könnte er grundsätzlich wegbleiben von der Arbeit, aber dann wäre er ja nicht da, um es zu kontrollieren. Die Ineffektivität.
Ja, oder es zu behindern. Das kommt
oder
dazu.
Es aktiv zu verhindern, genau. Deswegen macht es schon Sinn, dass er irgendwie da ist, ja, weil ja, okay, gut. So wird noch weniger erledigt.
Das ist richtig.
Ja, dann gehen wir weiter. Ben wird derweil bei einem potenziellen Spender vorstellig. Niemand Geringeres als Dante Fierro, a.k.a. Dennis Feinstein, soll der Sweetums Foundation Geld spenden. Tom und Andy unterstützen ihn in der Vorbereitung, denn wir wissen, dass Dennis ein sehr spezieller Charakter ist.
Was? Was sich dann so später rausstellt. Nein, wieso denn? Ich finde auch schon dieses Vorab, wo sie da Düfte testen oder sich vorbereiten darauf.
Ja.
Also und diese Namen immer von diesen Düften, sagen wir es mal so.
Da gibt's wieder einiges, ja, was man da wieder erkennen kann. Da gibt es auch einen super tollen Blooper, der dann zu einer späteren Szene dann noch fehlt, beziehungsweise der dann in einer späteren Szene noch kommt.
Hast du mir den geschickt?
Das ist der, den ich dir geschickt habe, ja.
Okay,
ja. Wirklich ein Instant Classic. Ja, den werden wir auf jeden Fall noch verlinken, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird. Denn das möchte ich, dass das wirklich jeder sieht, der diese Serie gesehen hat und den Blooper nicht kennen könnte. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Ich habe mir hier noch notiert, dass den Rolexus von Dennis Feinstein, quasi ein Lexus, der mit Rolex gefüllt ist.
Und wie fährt man den? Ja. Den fährt man nicht.
Den fährt
man
nicht.
Man fährt keinen Rolexo. Man besitzt ihn.
Ja. Und wieder, weißt du, wie kommt man auf so eine Idee? Das muss irgendwann mal ein Wortspiel gewesen sein, ja. Rolexus und dann muss man das irgendwie definieren. Was ist ein Rolexus? Ein Lexus gefüllt mit Rolex. Na da.
Was das, natürlich logisch ist.
Was ist denn eigentlich der Plural von Rolex? Rolexen? Oder ist es die Rolex?
Ich glaube, du kannst kein Plural bilden, weil es keinen Menschen gibt, der sich mehr als eine leisten kann. Keine Ahnung.
What? Das kann
ja,
sich.
Ja, ich weiß. Es gibt aber nicht viele.
Okay. Ja. Das mag ja sein, ja.
Es gibt nicht viele.
Das war jetzt schon niedlich, das muss ich sagen. Okay, in der Szene war jetzt, glaube ich, nicht so viel zu holen. Ich habe einfach wirklich alle Szenen, die von dem Schnitt getrennt waren, habe ich jetzt einfach mal hier einzeln aufgenommen. Dann können wir mal weitergehen. Da das Veterinäramt nun einen neuen Abteilungsleiter braucht, hat Leslie den Stadtrat versammelt, um über NachfolgerInnen zu sprechen. Wie sich herausstellt, gibt es ein Agreement, das besagt, dass abwechselnd eine Person aus dem Stadtrat einen Kandidaten auswählen könne. Weswegen Jeremy Jam einen Kriegshelden oder Kriegsverbrecher, je nachdem, wie man es gerade eben sehen mag, nominieren möchte. Leslie kann das selbstverständlich nicht akzeptieren und fordert eine Anhörung aller BewerberInnen an.
Also auch dieses Übereinkunft von wegen, ja, diesmal darf der entscheiden. Hä? Also mehr Inkompetenz und korrupte, also ich meine mal, Jeremy Jam, der ist ja eh immer dafür, für korrupt sein. Ne?
Aber dass die anderen halt mitmachen, ne? Und vor allen Dingen ja. Hauser ist ja so der, den man noch am ehesten so als Aufrichtigen noch bezeichnen könnte an der Stelle, ja.
Ja. Also wie kommt man auf die Idee, irgendwann zu sagen, hey, pass
weniger auf. Weniger Aufwand, ne? Da muss man keine Stadtratssitzung einberufen, da muss man keine Abstimmung machen, da muss man sich nicht mit Bewerbungen auseinandersetzen. Also ich verstehe schon, dass man sich den Stress nicht machen will, aber Stress scheint die alle nicht zu haben. Ich meine, Milton kennt, ja. Mal wieder.
Na gut. Der ist halt auch alt. Mhm. Aber er ist ja noch mit der Pferdekutsche.
Selbstverständlich. Aber es war schön, Bill Dex halt hier mal wieder zu sehen, ne? Also da auf jeden Fall mal wieder direkt von der Kamera eingefangen. Zwar noch ohne Sprechrolle, aber ich glaube, das ist das erste Mal seit der zweiten Staffel, oder? Ne? Dass er wieder eine Sprechrolle hatte also, in der Serie.
Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Leider sehr lange kein Statement abgeben müssen.
Ich glaube, das war die. Der Weihnachtsskandal, ne, ist es gewesen, wo, das war mit der zweiten Staffel.
Wo er Leslie fragt, warum, woher sie es denn herausgefunden hat.
Ja,
hat's genau. Hat die Leute gesagt, oder die Krebskranke.
Genau, ne, das ist das gewesen. Okay. Ich habe mir noch notiert, ganz am Anfang von dieser Szene wird es mal wieder richtig schön gegen Jerry geschossen, ja. Denn Leslie beginnt ja ihr Statement damit, so potenzielle Vorschläge vorzutragen. Und dann nennt sie unter anderem auch Jerry. Der hat ja im Veterinäramt angefangen.
Ja.
Was vielleicht auch eine Erklärung ist, warum die Standards dort so niedrig sind.
Er hat das Ding sogar mal geleitet.
Er hat sogar geleitet, genau. Ja.
Ja.
Oh, Hilfe.
Und er denkt, geil. Läuft bei dem.
Ja. Ist dir übrigens die Protokollantin aufgefallen im Hintergrund? Die hat exakt immer die gleichen Bewegungen gemacht, selbst als Leslie und Chris, der wohlgemerkt im Rollstuhl gerade sitzt, dann die Sitzung verlassen, wie sie so den Kopf hinterher neigt, ja, und dann trotzdem weiterhin so mit beiden Händen immer auf die gleichen Tasten tippt.
Ja.
Das ist immer so abwechselnd, senkt eine Hand sich auf die Tastatur und die andere hebt sich. Also,
so schreibst du halt Steno.
Ja?
So schreibst du halt Steno.
Ja. Hast du noch was?
Weiter geht's mit. Nee, bei der Szene auch nicht wirklich. Also okay. Ich glaube, die Guten kommen erst.
Die Guten kommen erst. Nach Rons Kollaps hat die Vernunft gesiegt und er hat sich ins Krankenhaus für eine Untersuchung aufnehmen lassen. Jedoch kollidiert Rons Vorstellung von Datenschutz mit der Anamnese. Ein paar mehr oder weniger sinnvolle Infos kann N dann doch noch aus ihm herauskitzeln.
Also, da kommt ja dann unsere Szene, ne? So im Sinne von, wie viel trinkst du?
Das ist unser Cold Open, genau.
Eine Flasche? Das hätte ich mir gedacht. Schrank. Ja, der war gut.
Ist das ein Schrank, ja? Wow.
Oder ein Regal? Müsste ich nochmal.
Nein, ein Regal wäre die direkte Übersetzung von Shelf, ja. Aber ich meine, wenn er. Dann muss er ja ganz schön viele Ausgaben für Alkohol haben.
Nee, ein Regal.
Ein Regal. Kommt drauf an, wie groß das Regal ist. Ne?
Treiben Sie Sport. Ja, Liebe machen und Holz bearbeiten.
Genau. Allergien, Feigheit und Männer mit geringer Mentalität. Ja? Geisteskrankheiten in der Familie. Ich habe einen Onkel, der Yoga macht.
Ja.
Wobei, bei den Allergien haben wir Haselnüsse vergessen. Ne?
Ja, genau.
Aber vor allen Dingen sexuelle Vergangenheit. Episch und privat.
Ah, auf Deutsch war es ausschweifend und privat.
Ach, ausschweifend, okay.
Ja, ausschweifend finde ich auch schön. Aber episch.
Ja, na, im Englischen hat er epic and private gesagt. Ne?
Aber ich fand dann auch gut, wo sie dann meinte, ich hole jetzt ihren Arzt. Er ist ein Idiot, sie werden ihn mögen.
Bewahrheit sich ja irgendwie dann auch, ne, später. Ich habe mir nur notiert, das Geburtsdatum, das fand ich auch gut, im Frühling. Dennis Feinstein hat offenbar Probleme mit der Definition von Wohltätigkeit, was bei näherer Betrachtung auch nicht verwunderlich sein dürfte. Ben kämpft mindestens mit einem internen Konflikt, doch das Ziel ist es ihm wert, diese Tortur durchzustehen.
Wobei das jetzt auch nicht so viel Geld war, was der hinlegen wollte, ne? Also hatte ich jetzt das Gefühl.
Na, am Anfang wird noch nicht über eine Summe gesprochen. Da sagt ja Ben dann nur, dass er ja schätzt, dass Dennis Feinstein ja auch so also die PR für sich dann auch sprechen lassen möchte. Und dass er ein Mensch ist, der so viel gibt, wie er bekommt. Und dann sagt Dennis Feinstein nur, wenn ich so viel geben würde, wie ich bekomme, dann würde ich ja 20 Millionen Dollar geben. Ja, und da hat er dann, da ist er dann ja ein wenig, naja, abschätzig geworden vor dem Hintergrund von Wohltätigkeit. Na, weswegen Ben dann diesen geilen Talking Head dann hatte, wo er nur so lachte. Er ist ein riesiges Arschloch. Aber ich möchte ihm das Geld aus den Rippen leiern, um es Bedürftigen zu geben.
Also, haha.
Ja. Genau. Aber wie das wirklich so dieses falsche Lachen, wie das in diesem Talking Head dann übergegangen ist, das fand ich schon lustig. Das war sehr gut. Tolle Szene.
Ich finde es ja gut, wo dann Andy ihm erklärt, was er dann für ein Arschloch ist. Oder anfängt und die meisten versuchen das ja dann noch umzulenken. Ne?
Du siehst es ja dann, also das zu dieser Eskalation kommt es ja erst später dann im Club, aber du siehst es, wenn du genau hinguckst, schon ab dieser Szene, ne, dass Andy das sehr argwöhnisch betrachtet, was da passiert und wie er sich verhält.
Ja.
Du siehst immer mal so ein ganz leicht im Nebenfokus der Kamera, so seinen Blick, ja, wie er so ein bisschen verwirrt auf Dennis und vor allem auch auf Ben dann auch immer wieder zurückgeht.
Ja, es ist alles nicht seins, ne?
Aber da muss ich dir auch sagen, endlich hat man mal wieder was für Andy gefunden, ja, was funktioniert und wo halt auch mal so seine ehrliche Natur dann auch wieder rauskommt. Und das ist hier dann echt wirklich ein guter oder ein gefundener Arc für Andy, ne, wo seine Ehrlichkeit, seine Aufrichtigkeit, seine Fairheit dann halt auch irgendwie, weil er ist ja noch nie jemanden über bösartig geworden, der es nicht verdient hätte oder hat beleidigt, ja, sondern war eigentlich immer sehr aufrichtig und ehrlich. Und das finde ich gut, dass das dann hier auch zum Tragen kommt.
Wobei, am Anfang dieser ganzen Serie, ne,
ja,
wo er dann auch nackt durch Ding gelaufen ist, da hat er sich ja immer über seinen Nachbarn.
Ja, auch da muss man ja sagen, ich glaube, die erste Staffel Parks and Rec, die muss man einfach noch mal ein bisschen mit einem anderen Auge betrachten. Ja. Da sind viele der Charaktere noch nicht so gewesen, wie sie heute sind. Ja. Und das hat nichts mit Entwicklung der Personen zu tun, sondern das ist halt einfach nur eine andere Auslegung gewesen, die manche Charaktere damals hatten. Ja, Andy war ja nie geplant, dass der über die erste Staffel hinaus da bleiben sollte. Beispielsweise. Ja. Auch Leslie war ja am Anfang, wurde ja am Anfang so dargestellt, als wäre sie so eine absolute Stümperin, ja, die nur mit mehr Glück als Verstand in diesen Job gekommen ist und praktisch von einem Chaos ins nächste stolpert. Dann hat man ja erst in der zweiten Staffel angefangen, ihr auch eine Fähigkeit zu geben, und zwar, dass sie halt eine Idealistin ist und dass sie sehr weit bringen kann mit diesem Idealismus.
Und dass sie halt organisiert ist.
Ne? Ja, und dass sie halt einfach fähiger ist als alle anderen in dieser Abteilung, beziehungsweise wahrscheinlich in der ganzen Verwaltung. Ne? Ja. Okay. Dann lass uns doch mal weiterspringen. Bei der Suche nach einer geeigneten Person für den vakanten Posten haben sich leider nur zwei Kandidaten gemeldet. Harris und Brad.
Drei.
Am Anfang waren es zwei. Ne? Also in dieser Szene
Donner sagt immer nur zwei, ja.
Genau, also später kommen dann noch mehr. Aber am Anfang erstmal nur zwei Bewerber, und zwar Harris und Brad. Beide realisieren aber erst sehr spät, dass sie sich auf den Job beworben haben, aus dem sie erst gestern entlassen wurden. Mit einer List kann April, die mit Chris und Donna die BewerberInnen sichten wollte, beide aber schnell wieder loswerden.
Also geil fand ich auch, also und in der Szene, ne, erfährst du mehr über die, als du beispielsweise über N erfährst.
Okay, dann schieß mal los.
Naja, du erfährst, dass der ja nicht alleine wohnt, ne, dass er nicht unbedingt ein Auto hat, dass er so einige Probleme hat, dann noch irgendwas über seine Mutter, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, ne, wo ich mir denke, geil, über den hast du jetzt zwar nicht viel, aber Hintergrundwissen, was du über N nicht hast.
Ich fand ja,
du wirst über N's Familie nichts.
Harris sagt ja noch, er hat noch bis nächste Woche Donnerstag den Pickup von seinem Onkel.
Ja.
Geil, was für ein Skill.
Falls das was bringt.
Na da. Ja, schön, bei N erfährst du immer nicht. Ja, bei N erfährst du wirklich sehr, sehr wenig. Ja, das hat man ja schon jetzt häufig mal gesagt, aber du weißt ja praktisch gar keine Hintergründe. Ja, nicht mal Familie oder irgendwas.
Genau, man könnte ja wenigstens sowas einfach nur im Dialog hätte man sowas reinhauen können wie Mensch, mein Vater ist immer gerne mit mir auf irgendwelche Konzerte gegangen. Mhm. Oder ich bin schon immer ein Football-Fan, weil mein Bruder hat da gespielt. Das ist sowas.
Ja. Naja.
Naja.
Der Zug ist abgefahren, glaube ich.
Das ist richtig. Ja.
So, du hattest doch was zu Brad.
Einen Hoden.
Ja, stimmt. Ja, ist ein tolles Bewerbungsgespräch, ne? Also, da sind sehr viele wichtige Fakten zum Tage gekommen.
Ja.
Die List von April war ja dann auch gut, ne? Und die sagte zwar nur, ey, ich habe hier ein paar Cops in der Etage gesehen. Ich so, was? Wo sind die Cops? Und dann sind ja beide ganz schnell abgehauen. Ist dir bei Brad aufgefallen, dass er sogar noch seine Arbeitskleidung trägt?
Ja. Hey. Zieh dich an für den Job, den du willst und nicht für den Job, den du hast.
Oh, was für ein geiles Detail, oder? Das Namensschild, das aufgestickte Namensschild im Hemd noch trägt, einfach großartig.
Ja, ich fand's auch geil, wie er anfängt, ne? Ich bin Brad und ich mag Burger und ich bin gerade übelst high. Mhm. Okay.
Ja. Ja, aber irgendwie war es ein zu erwartender Joke, oder? Als dann Harris nur dann reinkam, sein Ding machte und dann Leslie sagte, warte, das heißt, der zweite Berber ist yo.
Ja. Mit praktischer Erfahrung.
Ja, mit praktischer Erfahrung. Ja, genau, das war die Begründung, ne? Das gab praktisch nur zwei Bewerber auf diesem Posten, die auch tatsächlich mal bei Animal Control gearbeitet haben.
Aber eigentlich nicht. Sinn, Jerry, ne? Hat sich ja auch, ne?
Ja. Aber scheinbar hat er sich da noch nicht beworben. Das kann ja auch sein, ne?
Okay.
Ich meine, was ich interessant finde, ist, das kann man vielleicht an der Stelle schon mal erwähnen, ich glaube, es ist die nächste Folge, die Jerrys Pension beinhaltet, beziehungsweise behandelt. Warum zum Fick bewirbt er sich in dieser Folge noch auf einen Posten, wenn er in ein paar Wochen offensichtlich dann schon in Pension geht? Was?
Naja, kriegst eine höhere Pension.
Naja.
Hallo? Also dumm ist es nicht. Auch wenn du nur kurzzeitig, kriegst du eine höhere Pension.
Na gut.
Es geht ja, also bei Pension ist es ja immer der Fall, dass es danach geht, was du am Ende gemacht hast, egal wie lange.
Sag mal so, wenn das die Idee gewesen ist, dann geht die ja in der nächsten Szene, wo er dann auftritt und seine Bewerbung hat oder sein Bewerbungsgespräch hat, ja deutlich nach hinten los, ne? Aber gut.
Na gut, das war uns doch so oder so klar.
Ja. Erstmal noch ein kurzer Exkurs zu den Feinstein Boys. Denn nach einem recht holprigen Start hat sich die Truppe um Ben mit Dennis Feinstein in einem Besprechungsraum zurückgezogen. Doch Dennis scheint für Ben und seine Pläne wenig übrig zu haben. Hast du da irgendwas?
Nee, außer dass sie sich jetzt hier halt da gegenseitig irgendwelche Düfte reinknallen. Und du wirst es ja mit verlinken, das Video.
Ne? Genau, hier in dieser Szene ist dieser Blooper, hat dieser Blooper stattgefunden. Ja. Ich hab mir notiert, es gibt hier ein Wiedersehen mit dem CFO von Dennis Feinstein, ne? Eddie, erinnerst du dich noch, als Ben seine Werbungsgespräche hatte? Ne? Sprechen Sie nicht mit Eddie? Warum ist er hier, wenn ich mich für seinen Posten bewerbe?
Damit er sieht, wie nutzlos er ist.
Der aber hier mehr als Diener herhalten muss, ne? Und auch von Dennis als Dum-Dum-Eddie oder Dum-Dum-Eddie bezeichnet wird.
Und wenn er noch genug zahlt, ne?
Ja. So in der Richtung. Also besonders glücklich sieht Eddie nicht aus. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich habe mir noch notiert, die Parfums, die sie da auftragen sollen. Ben greift ja danach etwas, das nennt sich Blutspritzer. Und erst möchte Dennis ihn daran hindern, das zu nehmen, und lässt ihn das dann doch nehmen. Also, was kann ich mir da
jetzt... Doch, geht schon.
Was kann ich mir da jetzt denken, was das sein soll, ja?
Das ist eh so, nach was das alles riechen soll. Mhm. Will ich gar nicht wissen. Schon allein nach den Namen.
Ja, in dem Blooper geht es ja um einen Duft, das nennt sich Insert oder auf Deutsch übersetzt eingefügt. Ja, das Beste, wie du es übersetzen kannst, eingefügt. Und Ben fragt nur, als er sich das aufträgt, warum es denn Insert heißt. Und Dennis antwortet nur, weil es in jemandem drin war. Und darauf brechen halt alle in Gelächter aus, aber wirklich in was für ein scheinendes Gelächter. Vor allen Dingen, als hieß Ansari, der ist da sehr auffällig gewesen. Aber ich hatte es dir, glaube ich, schon geschickt. Guck es dir mal an, es ist wirklich toll.
Ja. Hatte ich schon.
Ah, hast du schon, okay. Gut.
Es war so eklig. Ja. Also allein die Erklärung.
So, jetzt kommt der Downfall von Jerry. Ja? Denn Leslie, April und Chris sichten nun noch ein paar weitere Kandidatinnen. Neben Jerry, der, wie sich herausstellt, eigentlich nicht mal für seinen aktuellen Job qualifiziert ist, einer Frau, die auch von Dr. Nygaard behandelt wurde, und einem offensichtlichen Psychopathen, bewirbt sich auch Oren. Eine Lösung rückt aber trotzdem immer weiter in die Ferne.
Das ist richtig. Aber auch ja, das, wo sie dann sagen, hier, du bist ja nicht fähig für den Job, weil er ja sagt, hey, du hast 4 Jahre College. Naja, es waren nur 2. Da bist du nicht mal für den Job, den du gerade machst, qualifiziert. Oh. Wo ich mir denke, hä? Und dann diese Logik, wir werden dich nicht feuern, aber wir werden dein Gehalt kürzen. Ja, das ist verständlich.
Ja, wirklich, wie total einsichtig ist, ja.
Ja. Jeder Arbeitnehmer hätte gesagt, du bezahlst mich seit Jahren.
Ja.
So, du kannst mich nicht mehr runterstufen.
Ja, das ist schon so gar nicht so kurz vor der Pension, ne?
Also Gewohnheitsrecht. Mhm.
Aber der Witz dahinter ist ja, dass Jerry das halt wirklich so lieb und beziehungsweise so verständnisvoll annimmt, ja, wo normalerweise jeder irgendwie was dagegen sagen würde. Aber ne, fair ist fair.
Ja. Also ja, von der Logik her ist ja richtig, ne? Er ist nicht für den Job, den er tut, ausgebildet. Aber dann zu sagen, ja Gott, okay, ich verzichte auf Gehalt.
Sagen wir mal so, das, was wir bis jetzt, oder das, was wir Jerry bis jetzt haben tun sehen, muss ich sagen, ergibt jetzt nicht den Bedarf an einer College-Ausbildung, oder?
Naja, die haben nicht gesagt, du sollst das College abgeschlossen haben. Du musst es nur 4 Jahre besucht haben.
Okay.
Da stand nicht, also der hat ja nicht gesagt, ach Mensch, du hast sogar einen College-Abschluss, sondern nur, guck mal, du warst 4 Jahre lang auf dem College.
Ja, okay, ich bin auch viele Jahre in einer Schule vorbeigelaufen, aber einen Abschluss habe ich dann trotzdem nicht. Macht mich das qualifizierter?
Wenn du an ein paar Vorlesungen anscheinend teilgenommen hast, ja.
Okay.
Ich verstehe das Schulsystem leider so oder so nicht in Amerika. Ja. Da bin ich raus.
Das finde wiederum ich fair ist fair. Ja. die Frau, die den Job ja gar nicht haben möchte, ne, aber die von Dr. Richard Nygaard nur, ja, ich sag mal, dazu gedrängt wurde, sich diesen Ängsten zu stellen, weil sie eine panische Angst vor Tieren hatte. Das hat mir gut gefallen, vor allem, weil Chris ja offensichtlich gleich so eine Nähe zu dieser Frau spürt. Ja, also eine Nygaardian wie er selbst. Aber der Psycho war auch interessant. Und damit meine ich nicht Oren, sondern den Psycho, der fragte, ob er denn Zugang zu all den Einschläferungs-Equipment und den die Einschläferungsdrogen und den wie nennt man es nochmal, Kastrationswerkzeugen hat, ne?
Ja, ja, mhm. Ja. Und ich glaube, der hat auch noch gefragt, ob es da schalldicht ist oder so.
Ja, genau. Und Oren natürlich, ne? Der,
ja.
Der eigentlich.
Wobei, Chris war begeistert von Oren.
Und am Anfang ging es ja eigentlich auch gut los, ne? Der hatte doch irgendwie auch in so einem Feld was studiert, beziehungsweise gelernt, ne? Aber dann hat er ja gesagt, dass er auch Telepathie mit Tieren beherrscht. Und ja, das könnte dann so vielleicht das so der kleine Makel in seiner Vorstellung gewesen sein, ne?
Aber ich fand dann auch Chris' Erklärung, wo dann Lassie meinte, das war eine hochdeprimierende jedenfalls Präsentation von Leuten, mhm, ne, oder Bewerbern, und er meint so, nein, das sind nur alles verschiedene Optionen. Miserable allesamt, ja, aber verschieden.
Ja, das war cool. Das, im Englischen sagt er nur, well, you consider a lot of options. Well, it's important to say you have them. They are all terrible, but you have them.
Richtig, aber wir haben sie.
Hm. Auch
und
toll,
da kommt eine der Lieblingsszenen.
Die hat dir jetzt gefallen, ja? Im Krankenhaus wird Ron nun von Dr. Harris behandelt. Nach erfolgreichem Abschluss deutet sich hier eine beginnende Männerfreundschaft an. Das ist jedenfalls so meine Schlussfolgerung, die ich aus dieser Szene rausnehme. Ja, hab ich auch so gedacht.
Die gehen fischen. Oh, das war so geil.
Na, dann schieß mal los, was hast du dir da notiert? Da hast du doch bestimmt ein paar, oder?
Na, ich fand schon, allein schon der Anfang. Bevor sie anfangen, ein paar Grundregeln. Hm. Ne? Sie erklären mir alles, bevor sie es tun, und dann fängt er ja schon instant an, denen das Holzstäbchen reinzurammen, ohne es ihnen zu erklären.
Worauf sich Ron dann erstmal darüber beschwert, dass es kein Mahagoniholz ist. So ein Borsa-Holz, Balsa-Holz. Weiß nicht, ob was die Deutsch. Balsa-Holz, ja.
Ja.
Ich fand auch toll, wie er das die Ohren untersucht hat und dann der Doktor nur sagte, irgendwas blockiert ihre Gehörgänge. Ja, das sind Sägespäne, pusten Sie mal bitte.
Ja. Geil fand ich aber auch, wo er den Bauch abgetastet hat.
Ja, ja.
Ja. Ich find, wo Ron da die ganze Zeit lacht.
Ja, das war cool. Mir hat aber am besten gefallen, wie der Dr. Harris ihm dann noch das Rezept ausstellt, ihm noch ein bisschen was erklären möchte und dann Ron das nur nimmt. Nein, kein Dank. Ich melde mich, wenn ich Fragen habe. Und dann Dr. Harris noch zur Kamera sagt, ich liebe es, wenn Patienten keine Fragen stellen. Ich wünschte, mehr Patienten wären wie er. Ich hasse es, wenn sie Fragen stellen.
Ja, die anderen Testergebnisse interessieren mich nicht.
Ja. Gut, sind wir da durch. Dann sind wir jetzt im Pawnee Smokehouse. Jetzt sehen wir es auch mal von innen. Ich finde eine Szene wie ein Fiebertraum, gerade wenn ich an das Ende dieser Szene denke. Hier sollen nun die Verhandlungen über eine Spende von Dennis Feinstein fortgesetzt werden. Allerdings prahlt dieser lieber mit seinem psychopathischen Rich-Kid-Lifestyle und erniedrigt Ben. Daraufhin platzt Andy der Kragen und beleidigt Dennis, der die drei daraufhin prompt rauswirft. Die beim Hinausgehen noch Donna sehen, die sich gerade zu vergnügen scheint.
Ja, das war auch sowas. Donna? Siehst du, sogar die
geil, oder?
Hintergrundwissen.
Wird einfach nur angedeutet. Du weißt praktisch nichts über eine Erzählung. Es wird nur viel angedeutet, was du so von ihr in kleinen Stückchen mitbekommst. Ja,
ja.
Donna, das geht's gut. Auch schon. Und Donna lässt es sich gut gehen. Donna hat nicht nur einmal mehr Treat Yourself, wie es scheint. Ne?
Donnas ganzes Leben ist Treat Yourself.
Ja. Aber hier
muss man. Aber schön ist doch. Ja. Sprechen wir doch mal von dem großen Elefanten im Haus.
Ja, mach. Ne?
Von der Wildtierjagd oder später, was sich rausstellt, der Menschenjagd. Mhm. Ob schon mal jemand da war. Mhm. Er lädt sie auf jeden Fall ein. Das wird lustig. Wo ich mir denke so, nein, wird's nicht.
Ja. Ich meine, es geht ja schon gut los, ne? Wie sie alle an ihrer Zigarre paffen und dann Dennis nur sagt, also ich habe ja gehört, dass Rauchen gar nicht mal so gesund sein soll, aber der medizinische Beweis, der steht ja immer noch aus, ne? So, ja. Was? Und dann kam ja die Nummer mit den Füchsen, ne? Also sie müssen unbedingt mal auf Fuchsjagd gehen. Er lässt sie aus Russland einfliegen und betäubt sie dann, dass sie eigentlich nur noch über den Boden hatscheln können.
Oh, Hilfe. Die sind übel zugedröhnt und ich stelle mich einfach nur drüber und gebe ihnen einen Gnadenschuss. Ja.
Was für eine Jagd, ne? Und dann fragt der Tom nur, ob sie bei einer Jagd auch anziehen könnten, was sie wollen. Er hätte noch irgendwie sowas aus einer Ralph Lauren Kollektion. Und dann Dennis halt nur, ja, aber bitte achte nur drauf, dass du nichts Helles, ja, nichts Leuchtendes trägst, damit du nicht so sehr auffällst und dich gut mit deiner Umgebung einblendest. Was mich interessiert an dieser Szene, wie deine Meinung dazu ist, weil das wird ja kurz darauf dann aufgelöst mit so einem schnellen Cutaway zu Tom, der dann sagt, ich glaube, der Typ will mich jagen. Hätte das für dich besser funktioniert, wenn diese Szene nicht stattgefunden hätte? Einfach nur einfach nur angedeutet zu wissen oder einfach das nur angedeutet zu haben, dass Dennis Tom jagen möchte. Ich meine, jeder hat das doch gewusst und geahnt, ja. Worauf das hinausläuft, als Dennis dann gesagt hatte, ne, dass Tom halt nicht was Leuchtendes und nicht Zelles und so tragen soll und sich nicht so laut verhalten soll. Das konnte sich ja jeder denken.
Na klar, jeder konnte sich das denken, aber das Ding ist, hat das Tom auch mitgekriegt? Ne, Tom ist ja jetzt auch nicht das hellste Licht.
Absolut.
Und da fand ich nicht schlecht, dass Tom dann gesagt hat, oh mein Gott, der will mich jagen. Hm. Weil das zerstört ja dann ein bisschen diesen Fable für diesen Multimillionär oder Multimillionär
Vielleicht. Vielleicht ist es nur so eine Präferenz von mir, aber ich finde, der Witz hätte sich in dieser Szene auch gezeigt, wenn man auf diesen Talking Head von Tom verzichtet hätte. Man hätte es einfach nur mit so einem irritierten Blick in die Kamera auch lösen können. Ne? Dennis sagt, was er sagt. Tom guckt nur so irritiert, entsetzt in die Kamera und dann nächste Szene, weißt du? Aber es war für mich ein bisschen zu sehr so on the nose, dass Tom das dann noch so aussprechen musste. Das hätte für mich ohne das besser funktioniert.
Ja. Stimmt.
Ja.
Vielleicht.
So, und dann hier noch die Notiz, ne? Eddie ist hier mehr Leibeigner als CFO von Dennis, ne? Der auch im Club noch die Drinks serviert, interessanterweise. Also, das ist wirklich,
Wie gesagt, kommt drauf an, wie viel Geld der kriegt.
Ja. Weiß
jeder
nicht.
Jeder Mensch ist käuflich.
Ja. Kann mir gar nicht vorstellen, dass es so viel ist, aber gut. Gut, bei der Anhörung des Stadtrats von Jams Kandidaten für den Vorsitz des Veterinäramts stellt sich Vernon als Tanzlehrer für Kinder heraus und damit auch nicht sonderlich qualifiziert. Leslie überlegt kurz und entschließt sich, April dazu zu drängen, sich auf den Posten zu bewerben, die widerwillig nachgibt, doch endet ihre Anhörung leider in einem Desaster.
Desaster, also bitte.
Würde schon sagen, dass es ein Desaster ist.
Also ich fand, die Leute klangen sehr interessiert an sie.
Ja, also Dexter zumindest. Das ist dein Part, den möchte ich dir nicht wegnehmen.
Nein, aber ich fand diese Anhörung sehr interessant. Also besonders erstmal wie der Tanzlehrer dann noch mal kurz erwähnt, dass das jetzt eben Bestechungsding ist. Ne? Mhm. Von wegen, ja, ich lasse mir ja gar Kronen machen oder sowas. Mhm. Also, ne? Aber wie nennt man das? Keine Konsequenzen für ihn. Mhm. Wo ich mir sage, so, Alter, der hat gerade offen zugegeben, dass er Ämter für Gefälligkeiten gibt.
Tja.
Oder?
Was soll man sagen, ne? Also scheinbar stehen die dort ein Stück weit über dem Gesetz, ne?
Ja, sie sind das Gesetz.
Ja. Naja, ich würde mal am Anfang noch mit anfangen. Ich fand das ja toll, wie Leslie April dann überzeugen wollte von ihrer Idee. Und sie vorgibt so einen Korb mit, ich sag mal, mit Handcremes und Beauty-Produkten zu geben, aber da sie ja April kennt und ihre Hände gern rau und rissig wie die eines Schienengleisarbeiters haben möchte, hat sie die Tuben mit Essig, Schlamm und Blut gefüllt. Bitte was?
Kunstblut, ja.
Also interessant, ja. Den Jerry-Moment fand ich auch toll, ne? Wie sie praktisch dann vor April gesagt hat, es haben sich nur Idioten drauf beworben. Jerry nur ganz kurz so schockiert guckt und sagt, nicht du, Jerry. Ja. Wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden. Oder wir haben uns gegen deine Bewerbung entschieden. Ja, ich bin stolz, überhaupt in Betracht gezogen worden zu sein.
Ja, ja.
Das fand ich auch gut. Ich fand in der Sitzung auch den Callback toll, ne, wie Jeremy ja so ein bisschen noch erzählt und von diesen anzüglichen E-Mails, die sie mit einem Mitarbeiter in der Stadtverwaltung austauscht, schreibt.
Na, besser fand ich ja erstmal Jem, wo er meint, ja, haben sie nicht den persönlichen Assistenten von Leslie sexuell belästigt?
Das ist das ja, ne?
Sie meinen mein Mann?
Ja.
Und dann kommt ja, und auch anzügliche E-Mails mit ihnen verfasst. Mhm. Also nicht, dass wir das schlimm finden. Wir fanden die gut. Wir würden gern mehr hören.
Naja. Er spricht ja von sich selbst auch als Freak, ne? Und sie beschreiben ja da so ein paar Dinge, die ihn sehr interessieren. Da wird er gern mehr von hören. Ja. Den Callback auf Staffel 1 fand ich auch toll, weil es wird ja auch erwähnt, dass April ja in der Stadtverwaltung mal betrunken war, minderjährig. Ne? Das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Folge der ersten Staffel gewesen, wo Leslie sich dann quasi selbst angezeigt hat. Das fand ich cool, so ein kleiner Callback. Und
ja.
Was ich nur verwunderlich fand, ist, auch wenn es natürlich ein gesperrter oder interner Server ist, aber es kann doch nicht so leicht sein, E-Mails anderer Personen auszulesen, oder? Wie kommen die denn bitte an diese E-Mails ran? Also irgendwo ein gewisser Persönlichkeitsschutz muss doch dann da trotzdem vorliegen. Das kann doch nicht sein, dass die so öffentlich zugänglich sind.
Na ja, guck mal, Leslie wurde da auch ganz leicht gehackt.
Ja, gehackt, ja. Aber du kannst ja nicht in der Stadtratssitzung sitzen, dass die Ratsherren und Herrinnen dich dann da, keine Ahnung, deine E-Mails hacken. Das kann ja nicht angehen. Ne?
Nö, vielleicht haben die so einen Passus drin, dass sie alle E-Mails mitlesen dürfen. Bei manchen Arbeitgebern gibt es ja diesen Passus. Dass du jede Korrespondenz, die über deinen Account, deines Arbeitsaccount geht, mitgelesen werden darf.
Na gut.
Dann hast du halt Pech, wenn du dann private Nachrichten darüber schreibst, was du ja in deiner Arbeitszeit nicht machen sollst.
Was ich interessant finde an der Stelle ist, das Thema Sexualität spielt ja in Parks and Rec praktisch keine wirkliche Rolle, außer in der überspitzten Form bei Ron jetzt, ne? Wo es mehr so als übertrieben dargestellt wird. Aber so ganz, einfach wirklich nur sehr überspitzter Humor. Aber ansonsten spielt das Thema Sexualität ja überhaupt gar keine Rolle in Parks and Recreation. Ne? Also man sieht sich die Charaktere ab und zu mal ein bisschen, ja, keine Ahnung, umarmen und küssen, aber das war es dann auch schon. Deswegen fand ich es interessant, dass zwischen April und Andy, wo man jetzt praktisch doch gar nichts Sexuelles wirklich richtig mitbekommen hat, dass dann auf einmal so ein...
Na, überleg doch mal, wo die in Washington waren.
Ja.
Wie Andy da über sie hergefallen ist und sie fast in...
Den Punkt gebe ich dir, aber das ist aber wirklich eine Ausnahme gewesen. Ja? Sonst ist das ja eigentlich gar nicht wirklich Thema. Deswegen fand ich es interessant, irgendwie auch komisch, dass dann von so einem E-Mail-Austausch gesprochen wird, wo sie wirklich sehr kinky Stuff dann miteinander austauschen, dass dann sogar ein Freak wie Dexter dann auch auf den Plan ruft. Ja.
Na gut, vielleicht ruft ihr das einfach nur so oder so auf den Plan. Weißt du, also einfach, da ist jemand, der sexuell offener ist.
Ich beschwere mich da gar nicht, das soll jetzt gar nicht falsch rüberkommen. Ich fand es nur interessant, weil es halt bisher wirklich überhaupt gar keine Rolle so richtig spielt oder eine sehr untergeordnete Rolle spielt, dass es dann auf einmal so prominent dann auch besprochen wird. Das lässt dich nochmal daran erinnern. Okay, das sind halt Menschen, ja, in der Serie. Und auch wenn das eine Comedy-Serie ist, aber das sind am Ende Menschen und die haben halt auch menschliche Bedürfnisse und Gelüste. Das darf man halt dann auch nicht vergessen. Aber gut, apropos Gelüste, ne? Eine reumütige Delegation findet sich am nächsten Tag bei Dennis Feinstein ein und bittet um Entschuldigung. Nachdem es erst so scheint, als würde dieser sie annehmen, stellt sich heraus, dass Dennis Feinstein zur Überraschung aller ein riesiges Arschloch ist und jagt die Gruppe aus dem Büro.
Wobei, er übergibt ja erst diesen Check, wo drauf steht, fick dich selbst.
Ja, so ungefähr, genau.
Und dann regen sie sich ja auf und dann explodiert er ja sozusagen auch Und dann rennen die ja wirklich so Haken, weil sie ja noch erwarten, dass der jetzt mit einer Flinte hinterher rennt.
Er ruft zu seinem CFO nur, Eddie, hol meine Armbrust.
Genau.
Ich will warum eine Armbrust?
Na du willst schon ein bisschen, wenn du auf die Jagd gehst, möchtest du halt auch ein bisschen Gleichberechtigung, ne?
Aber das ist der Punkt, wo ich wieder den Humor von den AutorInnen von Parks and Rec einfach hochheben muss. Es wäre so einfach gewesen, von der Flinte zu sprechen, ja, von der Pistole, was auch immer. Aber eine Armbrust, das ist schon etwas kreativer. Das muss ich wirklich hoch anrechnen, ja, dass man sich hier für eine Armbrust entschieden hat. Das macht den Joke einfach nochmal besser.
Ja, finde ich auch.
Dann auf zur nächsten Szene. Ron geht es wenig später schon besser, doch Anne drängt ihn durch seine Testergebnisse zu gehen. Wie sich herausstellt, sollte er nur mal auf seinen Kaliumspiegel achten. Davon abgesehen ist der Kern gesund. Anne rät ihm, hin und wieder mal eine Banane zu essen, denn er kann nicht nur länger an sich denken.
Das stimmt.
Nee, andersrum.
Muss ja jetzt auch immer
an. Denn er kann nicht länger nur an sich denken, so rum. Denkt denn niemand an die Kinder?
Die armen Kinder. Fand ich aber gut. Mhm. Also auch wenn das jetzt anscheinend seine ganze Beziehung und so mit der alles nur im Hintergrund läuft und sie anscheinend immer weiter und weiter läuft und immer fester wird,
ja.
Finde ich gut, dass sie das so lösen und man das nicht immer unbedingt zeigen müsste.
Ja.
Ich meine, man spart auch Geld, ne?
Ja.
Xena ist nicht billig.
Wahrscheinlich ist sie deswegen auch nicht so häufig als Gast auf, als Gästin sozusagen dann auch zu sehen. Wahrscheinlich kostet es sehr viel Geld. Ja.
Tja, man muss ja halt irgendwie die Kosten im Auge behalten.
Ich fand das Zitat von Ron cool, ne? Als Annie ihm sagt oder als er erstmal in erster Instanz verweigert, ne, quasi eine Banane zu essen, dass er sagte, er tut die Dinge, die er tut, er isst die Sachen, die er isst und er lebt sein Leben, wie er es lebt und er stirbt, wie er eben stirbt. Ja. Und dann Endo sagt, das ist sehr poetisch, ja, aber du kannst eben nicht mehr länger nur an dich denken. Ja. Du hast jetzt eine Familie und du musst natürlich dann oder hast eine Verantwortung dieser Familie gegenüber.
Das ist richtig.
Ich habe mir nur eine Notiz gemacht noch, die fand ich großartig, als Anne dann durch die Testergebnisse geht und sehr verwundert über seinen Cholesterinspiegel ist und Ron nur antwortet, was ist Cholesterin? So, gut, perfekt. Perfekte Antwort. Hätte ich wirklich immer so erwartet oder hätte ich eigentlich fast nicht anders erwartet, diese Antwort. Jetzt haben wir April und die hat eine Idee. Sie schlägt vor, dass das Veterinäramt dem Parks Department angegliedert werden soll. So müsse kein zusätzliches Verwaltungspersonal eingestellt werden und man könne die Budgets zusammenlegen. Leslie ist von diesem Vorschlag begeistert und die Abstimmung erfolgt einstimmig zugunsten von Aprils Vorschlag.
Sogar Jeremy Jem ist dafür, weil er einsehen muss, dass es Kosten spart. Wo ich ein bisschen seltsam war.
Ja.
Also, das fand ich irgendwie so.
Naja, das war nicht der Grund, warum er pro gestimmt hat, ne?
Wieso?
Na, er hat pro gestimmt, weil er nicht mehr länger auf der Seite der Verlierer sein möchte. Ja. Und deswegen jetzt sagt, dass er pro gestimmt hat und dass es sogar seine Idee war. Und er verkauft es jetzt auch überall als seine Idee. Und das haben wir von ihm schon mal gehört. Ja, ich kann mich, erinnere dich an die Zahnarztbehandlung von Tom, ne, wo er diesen Spitznamen, glaube ich, dann hatte. Ja, das ist meiner. Den behalte ich jetzt. Ich werde jedem sagen, dass ich mir den ausgedacht habe.
Okay, cool. Ja, da hat er. Also ja, ich verstehe es, aber trotzdem wäre eigentlich seine Person mehr so, nee, ich will, dass die anderen.
Naja. Aber es ist irgendwie schon fast charaktertreu, ne, dass er sich so verhält.
Ja. Witzen bescheißt er auf ganzer Linie.
Ja. Ich habe mir noch Milton notiert, das fand ich auch toll, weil er schläft natürlich wieder mal durch die gesamte Sitzung. Als Leslie ihn aufweckt, schreckt er nur hoch und schreit, Iwo Jima. Ja. Das ist doch blöd. Mann, hat der Typ im Zweiten Weltkrieg gekämpft oder was? Wie alt ist er eigentlich?
Der hat auch im Ersten.
Wahrscheinlich, ja.
Wenn er mit der Pferdekutsche zu seiner Amtseinführung gekommen ist.
Also ich meine, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs ist zur Ausstrahlung dieser Episode, sehr wahrscheinlich so zur Drehzeit dieser Episode, auf jeden Fall 65 Jahre her. Ja, 65, 66, 67 Jahre her. Das heißt, dieser Mann, dieser Mann muss mindestens Mitte 80 sein, ja, weil du könntest dich ja nicht als Nicht-Volljähriger registrieren lassen. Das heißt, er muss mindestens 18 gewesen sein. Also mindestens 85 muss er jetzt sein. Ist schon stolzes Alter.
Naja, da kannst du auch mal einschlafen. Ne?
Als wohlgemerkt, als regelmäßig wiedergewählter Ratsherr. Warum nicht?
Ja, er muss ja irgendwas richtig machen, ne?
Okay, dann letzte Szene oder letzte Zusammenfassung der letzten Szenen. Zum Abschluss der Folge sehen wir Bens Gruppe, die sich die Wunden leckt und neue Strategien diskutiert. Tom, der beeindruckt von Bens Einsatz ist, spendet 5 Cent von jedem eingenommenen Dollar aus Rent-A-Swag. Während andernorts April von Leslie zum neuen Assistant Director des Veterinäramts innerhalb des Parks Departments ernannt wird. Und Ron später am Abend etwas zu viel Überwindung benötigt, um eine scheiß Banane zu essen.
Ja, das sah ein bisschen eklig aus. Also erstmal zu der Zusammenkunft von den Leuten. Mhm. Ne? Ich habe mir dann mal hinten dieses Board angeguckt, wen sie denn alles fragen wollten. Ne? Mhm. Also manches kennt man, ne? Feinstein, ne? Mhm. Norton Construction.
Mhm. Kennen
muss anscheinend
wir.
Groß sein.
Ja, haben wir schon mal gehört.
Und Kernstones.
Mhm. Kernstones Rubber Nibbits, ja.
Was ist das?
Na, das sind die Hersteller von den Gummisaugern, na, für.
Ach ja.
Babyflaschen.
Ja, stimmt, stimmt. Richtig. Und Potenzial gibt's dann noch Pony Journal. Pony Feed and Crane. Mhm. Dann steht hier einfach nur Turkish Bakery. Jo. Also ich denke mir mal da, wo sie den Kühlschrank abholen wollten.
Naja, das macht Sinn.
Und Punch Burger.
Ja, Punch Burger, genau. Ja,
ja, wo ich jetzt davon ausgehe, wenn die, wo sie Potenzial haben, noch nachzufragen, nach Wichtigkeit oder nach Geld sortiert sind. Mhm. Ne? Warum steht die türkische Bäckerei vor Punch Burger?
Gute Frage.
Also,
gute Frage. Ich wollte dich nur fragen, ja. Norton Construction hast du auf jeden Fall schon mal gehört. Kannst du es noch irgendwo zuordnen?
Es war nicht der Autoverleih, ne?
Mm-mm.
Dann weiß ich es nicht mehr.
Das ist das Bauunternehmen, zu dem Mark Brandenowitz gewechselt ist, nachdem er seinen Posten in der Stadtverwaltung aufgegeben hat.
Nein! Mhm. Ach, gucke an. Mensch.
Schöner, nettes kleines Easter Egg. Ja. Ja. Aber Pornschburger haben wir ja hier nochmal dann später in der Szene, ja, und zwar als Ron dann die Banane da drin versteckt, um sich dann irgendwie selber zu überlisten, dass er ja keine Banane, sondern ein Burger ist.
Wo ich bedenke, Alter.
Das muss schon ein bisschen eklig schmecken, ja. Aber sein Gesichtsausdruck ist ja so ein wenig, zufrieden und okay. Ja, das kann ich akzeptieren, ja.
So kann ich es essen.
Ja, so geht das.
Was ich viel lustiger finde, ist aber die Szene, wo Leslie hinkommt und präsentiert, hey, ich mach dich jetzt zur blablabla Deputy blablabla und hast nicht gesehen. Und sie dann meinte, das hatte ich schon Ewigkeiten. Wo ich mir denke, du hast doch gerade diesen Job erst erfunden.
Ja, stimmt, ja.
Wie kannst du das Ding schon seit keine Ahnung wie viel Monaten haben?
Hm. Gute Frage. Ein bisschen kleines Logikloch, ne?
Warte, kommt noch was dazu. April liest ja an ihrem Schreibtisch gerade ein Buch. Dann wird rausgezoomt und jetzt kommt, ich frage dich, auch wenn du sagst, nein, habe ich nicht, hast du gesehen, wo da auch ein Logikfehler ist?
Nee.
Sie hat eine Lampe stehen, eine grüne Lampe. Diese Lampe ist A, angeschaltet und B, bescheint die Rückseite ihres Monitors.
Okay.
Also komplett sinnlos, dass die da steht.
Achso, an die Anordnung, und, okay. Mhm.
Ja, und okay. Diesen Monitor bescheint.
Ah.
Ja, es ist...
Das ist vielleicht Ambient Lighting. Ne? kann ja sein. Aber
in der nächsten Szene ist er aus. Macht es auch nicht besser.
Ach, Tobi, warte mal. Du hattest ja gesagt, das macht ja keinen Sinn, dass sie diese Plakette so schnell hatte, ne?
Ja.
Aber sie erklärt sie das nicht? Dass,
die hat nicht Zeit, weil ich mir das denke, dass du das irgendwann wirst.
Ja, aber ja nicht diesen Posten. Ich habe mir das nämlich jetzt, bin jetzt über meine Notiz nochmal drüber und da habe ich mir das notiert. Ich finde das ja genau, das ist ja die wichtige Beobachtung, dass sie ja als ein Assistant Director und dass der Assistant Director draufsteht, denn das ist die Position, die Leslie ja innehatte, als April dort angefangen hat. Das heißt, die Plakette war wahrscheinlich eher gedacht als dass sie die Nachfolgerin von Leslie wird auf ihren Posten und deswegen passt es jetzt gerade, ne? Deswegen hat man ja auch, man hätte ja auch die Stelle des Direktors geben können, ja, für das Veterinäramt im Parks Department. Aber Leslie wollte wahrscheinlich persönlichen Touch und die Verbindung aufrechterhalten und hat deswegen den Assistant Director draus gemacht.
Oder Geld sparen.
Wahrscheinlich muss es ein Assistant Director sein, weil macht ja keinen Sinn, wenn es dem Parks Department angeglichen ist. Reportet sie ja dann direkt an Ron.
Gibt es ja einen Direktor.
Ja.
Und das ist ja Ron.
Genau.
Und der Assistant Director für eine Nebenabteilung, das könnte man noch akzeptieren.
Ja, na, aber so hatte ich das verstanden. Dass,
okay. Na, wenn man es so erklärt, okay, könnte ich mitleben.
Kannst du auch damit leben, dass die Episode jetzt vorbei ist? Wir haben alles besprochen.
Das stimmt. Auch Rons Abneigung gegen seine Banane. Wie er dann da mit diesem typischen Captain Morgan Standbein dasteht, das ich auch nicht verstanden habe, warum der da einfach mit seinen erhobenen Beinen auf seinen Schreibtisch steht und versucht, die Banane zu essen.
Oder wie er, also generell so diese ganze Szenenzusammenstellung, ja, wie er sich irgendwie selber motivieren muss und hin und her läuft und wo er selber mal so in die Hand boxt, ja.
Ja, das ist so interessant. Wo er dann das Bild von seiner Freundin und den Kindern hinstellt, ne?
Ladies.
So ein Typ, der sich selber gleich die Kugel geben will.
Ja.
Weißt du?
Ladies.
Ja, das fand ich
lustig. Das ist für euch, ja. Okay. Dann Hope's Notes habe ich nichts weiter, was wir nicht schon in der Folge besprochen hätten. Dann können wir direkt zu Gifts, Partys und Jobs kommen. Tobi, was haben wir denn hiervon in der Szene oder in der Folge gesehen?
Na gut, Jobs, logisch. Ne? April hat einen Job gekriegt. Irgendwelche anderen Leute haben den Job verloren.
Und haben danach eine Party gemacht.
Hat dann eine Party gemacht. Ja. Die haben die ganze Zeit schon eine Party gemacht.
Ja, auch wieder mal.
Ansonsten könntest du partymäßig auch das nehmen, was sie da im Smokehouse gemacht haben.
Okay.
Das wäre jetzt so die, wo ich sage, partymäßigste Variante. Und Geschenke, die Banane nehmen wir als Geschenk, um Rons Leben zu verlängern.
Na, ich hätte mir die Plakette jetzt eigentlich dann noch gedacht, die Leslie April geschenkt hat. Ja.
Ich wollte so ein bisschen Meta reinbringen.
Okay, dann müsstest du die Testergebnisse sagen. Ne? Die Banane hat Ron sicher selber gekauft. Ach nee, oder hat Andy hingelegt?
Nee,
die hat Andy hingelegt.
Okay, gut.
Gut, aber eine richtige Party, selbst wenn wir um die Ecke denken, hat man nicht. Ne?
Also wirklich, das Einzige, was du da so nehmen könntest, wäre das Zusammentreffen in den Smokehouse.
Aber das würde ich sogar schon fast eher als Job bezeichnen, ja.
Ja, na oder man nimmt es von Donna. Donna hat eine Party gemacht, auf jeden Fall.
Ja, okay, fair. Das sah mir sehr nach Party aus.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, ob Party der richtige Begriff wäre, aber es ist auf jeden Fall ein feierlicher Anlass gewesen. Ja. Gut, ja. Dann können wir direkt zum MVP übergehen. Tobi, wer ist für dich der MVP in dieser Folge?
Schwierig. Ich glaube, Chris. Okay. Er hat zwar nicht die, sag ich mal, Filmpräsenz da in der Folge, ne? Mhm. Also nicht so die, aber das, was er raushaut, finde ich gut. Ne? Mhm. Also wie gesagt, dass er da Konsequenz gleich am Anfang ist, ihr seid gefeuert, seid ihr verrückt. Hätte ich von ihm nicht erwartet. Mhm. Ne? Mhm. Ich dachte, auch da hätte er es positiv gesehen. Ja, wenigstens blutet es nicht. dass er halt dann auch immer so kleine Jokes macht. Oh, anscheinend gehe ich. Und wo er dann weggefahren wird, weißt du? Also, fand ich nicht schlecht. Ja, doch, hatte seine Momente, fand ich gut.
Okay.
Welcher ist deine?
Ich habe Andy. Ja, mir hat das einfach gefallen, wie er sich in dieser Folge verhalten hat. Selbst und vor allen Dingen, dass man jetzt offensichtlich so einen schönen Arc für ihn gefunden hat. Seine Stärken, die er schon immer hatte, dass die in den Vordergrund gestellt werden, dass er mal nicht nur einfach so der Volltrottel ist, der von Episode zu Episode immer bescheuerter wird. Deswegen, das fand ich ganz gut. Habe ich eigentlich gar nicht mehr dazu.
Nee, ja, das ist ja richtig.
Okay. Und dann bleibt nur noch unsere Bewertung übrig. Wie fandest du die Folge? Erzähl mal.
So jetzt beim nochmal drüber reden und so, bin ich eigentlich bei einer 3,5. Solide. Also alles war nachvollziehbar. Ne? Mhm. Das mit Ron hat weitergebracht. Das mit, also es war kein Plot-Twist, sage ich jetzt mal, da drinne, der keinen Sinn gemacht hat oder so sinnlos einfach drinne war. Ne? Mhm. Hat man ja doch mal öfters. Dass so immer der Dritte immer so, okay, schön, dass es dabei war, aber hat nichts gebracht. Ich meine, der mit Ron hat gebracht, okay, er achtet jetzt mehr auf sich wegen seiner Freundin und den Kindern. Der andere Part, mit dass Andy sich treu geblieben ist und dass Ben mit seiner Arbeit ja irgendwie weitermachen muss. Und der Hauptakt war ja logisch mit Leslie und dem Veterinäramt. Nee, fand ich alles richtig gut. Ne? Zu einer 4,0 hätte mir jetzt noch gefehlt, dass das ein bisschen so durchgehend witzig gewesen wäre. Es gab so Höhepunkte, aber danach war es so, aber gut, das Problem ist halt, entweder machst du es logisch, ne, oder du haust einen Witz nach dem anderen rein. Mm. Mm. Beides ist immer schwierig zu kriegen.
Ja, es ist halt immer, wenn du 3 Subplots hast, dann hast du oder läufst du Gefahr, wenn der A-Plot einfach den Großteil der Screentime bekommt, ne, dass die anderen beiden dann vielleicht immer ein bisschen zu wenig mitbekommen. Ja. Gerade wenn halt nur noch viele Charaktere drin auftauchen.
Ja, und die beiden Subplots halt dann wirklich auch Sinn machen. Ne? Mhm. Also, oder du willst, dass die Sinn machen. Ja. Bei manchen gibt es ja, okay, die machst du um die Witze willen. Ne? Mhm. Und das war ja bei den beiden nicht der Fall. Du hast ja wirklich die Charaktere ja weiterentwickelt.
Ja, man muss halt auch schon sagen, ne? Also ich finde es irgendwie auch bezeichnend, dass das Tandem Ron und Anne fast genauso gut, wenn nicht sogar ein bisschen besser funktioniert als das Tandem Leslie und Anne. Ja. Da gibt's ein bisschen mehr zu ergründen, ja, weil ich das interessant finde, dass Anne so die ganze Zeit die Bestätigung von Ron sucht oder bisher gesucht hat und Ron ihr diese Bestätigung immer ganz bewusst nicht geben möchte. Aber dass es immer mal so kleine Szenen und Phasen gibt, ja, wo so diese Hürde, diese Barriere ein bisschen fällt. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Da ist eine gewisse Chemie, die gefällt mir. Da würde ich gerne mehr von sehen.
Mhm. Ja, hat was.
Ja.
Gebe ich zu.
Ja, und außerdem bin ich dankbar für jede Folge, in der es bei Anne nicht halt entweder um ich habe wieder einen neuen Freund und ich eigne mir seine Persönlichkeit an oder jetzt mein, ich möchte Nachwuchs und eigentlich wollte ich ja nur ein Kind haben und jetzt auf einmal habe ich ein Kind mit Chris und eine Beziehung eigentlich, genau. Auch wenn es halt immer wieder mehr von Gleichem ist, was wir von der End schon gesehen haben. Ne? Also diesmal so die Stimme der Vernunft und geh ins Krankenhaus oder lass dich von einem Arzt untersuchen und sei aufmerksam und sei vorsichtig und achte auf deine Ernährung, etc. Aber wenigstens funktioniert das hier mal besser, finde ich. Jedenfalls für mich. Ich bin am Ende bei einer 4,0. Ich würde mal im Gegen zu dem, wie ich sonst mache, erstmal aufzählen, warum ich Abwertungen vornehme. Und da muss ich sagen, da stört mich eigentlich nur, dass Harrison Brett, ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, wurden gefeuert und daraufhin entbrennt so eine Debatte um eine neue Besetzung. Ja, es wird ja nicht um eine Besetzung, sondern es wird ja um einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird ja gesprochen, um diesen Head of Department. Und damit wird für mich angedeutet, dass einer der beiden dieser Head of Department war, wenn nicht sogar beide. Das ergibt für mich jetzt nicht so richtig Sinn. Und außerdem, muss man auch ganz klar adressieren, hier blitzt für mich auch wieder ein bisschen zu sehr von Leslies toxischem Verhalten, vor allen Dingen Freundinnen gegenüber auf. Wieder dieses typische, ich versuche die jetzt zu überreden, ja, ich bringe die jetzt dazu, etwas zu tun, was sie partout nicht tun wollen. Ich höre da jetzt erstmal nicht auf ein Nein, ja, das akzeptiere ich nicht. Ich will, dass die machen, was ich für richtig halte oder was ich für sie für richtig halte.
Dass sie weiterkommen.
Genau, ja, ja. Das hatten wir jetzt schon immer wieder. Das ist ja auch ein löblicher Gedanke. Aber wenn jemand zu dir sagt, nein, ich will das nicht, damit fühle ich mich nicht wohl, dann ist das nicht okay, auch wenn man nur wirklich einen noblen Gedanken dahinter verfolgt. Mhm. Die dazu zu drängen, ja, das ist nicht in Ordnung. Und ja, das ist irgendwie auch Leslies große Schwäche. Und ich glaube, das wird damit auch absichtlich porträtiert. Aber es wird für mich nicht klar genug herausgefordert. Ja, es wird für mich nicht klar genug verurteilt, dass das ein Verhalten ist, das einfach nicht geht. Na, Chris nimmt sie mal kurz zur Seite und sagt, du hast sie jetzt so gedrängt. Ja, du siehst, die ist noch nicht dazu bereit. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Aber dass mal wirklich jemand sich hinsetzt und sagt, Leslie, so kannst du nicht mit den Leuten umgehen. Wir wissen, du meinst es gut mit ihnen, aber das funktioniert so nicht. Du wirst dir auf lang oder kurz, wird es irgendwann mal zu einem ganz großen Problem dazu kommen. Das würde ich mir langsam mal wünschen, ja, was diese Verhaltensweise angeht.
Ja, weiß ja nicht, ob das
ja,
so ist wirklich eine, thematisiert wird.
Ist eine Fernsehserie. Warten wir mal ab. Ja, die Serialized Community, die sieht es auch so ähnlich wie ich. Ja, die haben 4,03 als durchschnittliche Bewertung für diese Episode.
No.
That's it.
That is all.
Na, Liste einmal durchgearbeitet, alle Programmpunkte abgehakt.
Zack, check. Und
mehr haben wir eigentlich nicht im Gepäck. Es sei denn, du willst ein bisschen Stepptanzen, nee. Tobi. Dann kannst du das jetzt machen. Die Audiospur stelle ich hier auf dieser Podcast-Folge zur Verfügung.
Mehr
das
kann
klingt,
ich nicht.
Das klingt gut. Das klingt nach einem jungen Fred Astaire. Ja.
Aber holla. Mhm. Du hättest mich hier sehen müssen, wie ich hier. Gott sei Dank ist das hier nicht via Video. Hm. Sonst wären wir gleich um mehrere Leute reicher. Naja.
Mehrere Leute. Zwei.
Ja. Das sind mehr.
Minimum zwei.
Ich habe gelernt, eine Gruppe beginnt ab drei Leute.
Genau. Three is a crowd. Richtig. Okay.
Danach ist es ein Trupp.
Ein Trupp. So. Mhm.
Ja.
Und wann ist es eine Posse?
Eine was?
Eine Posse?
Keine Ahnung.
Nein, eine Posse? Also P-O-S-S-E?
Okay, buchstabier's mir. Hilft mir nicht weiter.
Okay, gut. Keine Ahnung. Dann lassen wir das an der Stelle sein. Tobi hat was zum Nachschlagen für die nächste Folge. Ich habe irgendwie nichts mehr. Hab keinen Bock mehr auf Reden.
Okay, na dann. Good night.
Ja, alles klar. Tschüsseldorf, macht's gut.